SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste im Juni. Auf Platz 2 steht der Roman Frühlingsnacht des norwegischen Schriftstellers Tarjei Vesaas in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel. Das Buch ist im Gugolz Verlag erschienen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bücher des 1897 geborenen und 1972 gestorbenen Schriftstellers herauszubringen. Christoph Schröder, vielleicht sagen Sie kurz etwas zur, ja, man kann das schon sagen, verlegerischen Glanztat, die auch beim Publikum gut anzukommen scheint, wenn man etwa an die vielverkauften Vesaas-Bücher, etwa die Vögel, denkt.
Ja, ein Hoch auf den Gugolz Verlag, würde ich mal sagen. Also Sebastian Gugolz ist ein ganz großartiger Neuauffinder oder Wiederauffinder von Büchern toter Autoren. Das ist sein einziges verlegerisches Credo. Er verlegt nur tote Autoren und gräbt dann halt so jemanden wie Vesaas wieder aus, der in der Provinz Telemark aufgewachsen ist, auf einem Bauernhof, der dann einige Jahre aus seinem Dorf weg war und dann im Jahr 1933, 34 dort sich wieder einen Hof gekauft hat und bis zu seinem Tod dort gelebt hat. Er war mehrfach für den Literaturnobelpreis im Gespräch, hat ihn naturgemäß niemals bekommen, weil wie den Büchnerpreis immer die falschen Autoren den Nobelpreis bekommen. Rothmann hat auch noch keinen Büchnerpreis. Und diese neuen Auflagen von Vesaas Romanen erscheinen in den, glaube ich, auch wiederum großartigen Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel, der ja sowas wie ein Übersetzerstar ist. Er hat am Wochenende in der FAZ ein Interview gegeben über das Übersetzen und hat gesagt, Vesaas zu übersetzen gehört zu den schwierigsten Aufgaben, weil der in seiner Sprache so komplex und auch so einfallsreich ist. Mir persönlich geht es immer so, wenn ich einen Roman von Vesaas lese, wie diesen jetzt hier, der ist im Original 1954 erschienen, denke ich mir jedes Mal, wann hast du eigentlich zum letzten Mal so ein schönes Buch gelesen? Und meistens denke ich dann, ja, der letzte Vesaas war es wahrscheinlich.
Ja, und man muss auch sagen, abgesehen davon, dass der Text so schön ist, sind die Bücher auch ganz wunderbar editiert. Die ganze Gestaltung ist sehr vorbildlich. Also da lohnt es sich wirklich, das Buch in die Hand zu nehmen und kein E-Book. Wie bei allen Vesaas-Romanen gibt es auch in der Frühlingsnacht eine, ja, einerseits unheimliche, aber dann auch wieder zauberhafte Stimmung. Beschreiben Sie doch mal die Ausgangssituation der Geschichte.
Ja, es sind zwei Jugendliche, kann man sagen. Horstin heißt der eine. Der Junge ist 14 Jahre alt, seine 4 Jahre ältere Schwester Sissel. Sie leben auf einem Dorf in Norwegen. Und die Eltern lassen sie allein für eine Nacht. Sie fahren in das Nachbardorf zur Beerdigung des Onkels. Da fragt man sich natürlich irgendwie auch, warum fahren die Kinder nicht mit, um den Onkel zu beerdigen? Oder ist das nicht üblich? Ich weiß es nicht.
Ja, die Eltern wollen auch mal allein sein.
Ja, bei der Beerdigung. Ja.
Zumindest ist es die erste Nacht. Das ist
genau.
So ein Test.
Ja. Genau, also es ist die erste Nacht, dass diese Kinder allein zu Hause bleiben. Und dann passiert am Abend etwas ganz Merkwürdiges. Es klopft an der Tür. 4 Menschen stehen vor der Tür. 2 Männer, 2 Frauen. Und sagen, sie hatten eine Autopanne. Im Auto sitzt noch eine weitere Frau, von der wird auch noch die Rede sein, denke ich. Und es ist ein medizinischer Notfall. Das Auto funktioniert nicht und sie müssen dringend telefonieren. Und diese 4 Menschen dringen dann in dieses Haus, mehr oder weniger okkupieren das Haus, dringen dort ein und verbringen dort die Nacht. Und dort geschehen dann recht wundersame Dinge.
Das muss man verraten, damit wir überhaupt die Lesestelle begreifen. Es wird ein Kind geboren, also wir haben eine nahezu biblische Situation. Ja. Es kommt jetzt nicht nur die heilige Familie vorbei, sondern es ist eine Familie, die alles andere als heilig ist. Die streiten sich nämlich ständig. Auf jeden Fall, die jüngste Generation ist ein werdendes Paar. Und Grete, so heißt sie, bekommt dann ein Kind und dann liegen sie da in fremden Betten und der Hausherr, der in diesem Fall Holstein ist, ein Jugendlicher, der wartet, der kann gar nicht einschlafen, der wartet durchs Haus und kommt dann in diesen Raum mit Mutter und Kind. Und da sind wir dann bei der Lesestelle aus Frühlingsnacht von Tarjei Vesaas, liest nun Johannes Wördemann, bitte sehr.
Noch ein vertrautes Zimmer, das in dieser zauberischen Nacht umgeschaffen war. Auch hier brannte in dem schönen Dämmerlicht eine Nachtlampe. Die Hebamme, die über die ersten Stunden noch dabei bleiben sollte, hatte sich voll bekleidet auf Vaters Bett gelegt, stets auf Abruf. Jetzt schlief sie fest und friedlich, wie es aussah. Nein, dass tatsächlich Leute in diesem Haus schlafen können, dachte er. Dort lag das schlafende Kind. Woher das Geräusch stammte, war nicht zu sagen. Irgendwie ging es jetzt um Grete, die junge Frau, die während der Reise Wehen bekommen hatte und in dem wildfremden Haus gelandet war. Sie war nach der Anstrengung wohl eingeschlafen und gerade aufgewacht. Sie schlief jedenfalls nicht und Holstein bekam einen Willkommensgruß, der ihn von Kopf bis Fuß überlief. Als er ins Zimmer trat, hob sie einen Arm. Das hier herrschende Licht machte den Arm noch weicher, als er tagsüber wirken würde. Und dieser Arm winkte Holstein gelassen. Komm, komm ruhig her. Er ließ sich nicht lange bitten, zog die Tür zu und ging hin. Ein kurzer Blick zur Hebamme. Sie schien immer noch tief zu schlafen. Er konnte sich Grete zuwenden. Bei der Ankunft abends war ihr Gesicht von Anspannung und Schmerzen verzerrt. Jetzt sah Holstein ein Gesicht, das wirkte, als wäre es gerade im Frauenhimmel eingetroffen. Es machte großen Eindruck auf ihn. Er blieb stehen. Sie winkte ihn noch näher. Er ging näher, bis er ihr tief in die Augen sehen konnte. Noch hatte er keinen einzigen Ton von sich gegeben. Da begrüßte ihn Grete. Schön, dass du endlich kommst. Alle anderen haben schon nach mir geschaut. Ich habe mich gefragt, wo du bleibst, Holstein. Ja, ich weiß, wie du heißt. Sie redete sehr leise, wie um die Sicherheit einflößende, breithüftige Frau drüben in Vaters Bett nicht zu wecken. Ihre Worte taten ihm wohl. Jetzt deutete sie zu ihrem Baby. Du darfst es dir anschauen. Holstein nickte. Da lag etwas Kleines und Dunkles unter der Decke. Allzu genau schaute er nicht hin. Du solltest es dir genau anschauen, Holstein. Nicht einfach nur so. Sowas ist ein großes Ereignis, weißt du? Er sah noch einmal nach, grübelte dabei über das Geräusch, das er gehört hatte. Hatte er vielleicht doch geschlafen? Grete sagte, deine Schwester findet auch, das ist keine kleine Sache. Kann sie sich endlich ausruhen? Wir haben das ganze Haus vollkommen durcheinander gebracht.
Das macht nichts, sagte er. Überrascht wegen seines Tonfalls schaute sie ihn kurz an. Alles ist gut, sagte er.
Du bist merkwürdig, sagte sie noch leiser. Komm, setz dich.
Johannes Werdemann las aus dem Roman Frühlingsnacht von Tarjei Vesaas. Das Buch wurde aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel ins Deutsche übertragen, ist im Gugolz Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Du bist merkwürdig, sagt Grete dem Jungen. Dabei könnte man auch sagen, ihr alle seid da merkwürdig. Nicht nur dieser Junge, vielleicht ist sogar der Junge der Einzige, der in diesem Haus einigermaßen vernünftig ist. Nicola Steiner, etwas zugespitzt gefragt, worin besteht überhaupt der erzählerische Kern dieser ja sehr symbolträchtigen Geschichte? Worum geht's?
Also ja, auf der, sagen wir mal, auf der Handlungsebene kommt nicht nur dieses Kind zur Welt, sondern dieser Holstein kommt auf die Welt. Es ist ein Crashkurs im Erwachsenwerden und er erlebt in einer Nacht alles, was man im Leben sozusagen irgendwann einmal erleben sollte. Also Sehnsucht, Begierde, Liebe, aber auch über Zerwürfnis, Tod. Eben das Leben, das geboren werden, aber auch die Streitereien unter Menschen, aber sehr, sehr beschädigte Menschen. Es wird vieles nicht aufgelöst. Wir hatten heute schon das Wort schwebend und dieser Text ist wirklich schwebend, weil Sie eingangs sagten, Christoph Schröder, man weiß eigentlich nicht, warum die Kinder nicht mitfahren. Man weiß eigentlich gar nichts. Aber es spielt gar keine Rolle, weil das ist das Geheimnis dieses Textes, dass einfach das alles in dem Sinne unerklärt bleibt und dass man in diesem Kopf des 14-jährigen Holstein ist, zwischendurch aber auch irgendwie wechselt. Also zwischendurch hat man eine ganz andere Perspektive. Es ist immer so ein Changieren zwischen dem großen und dem kleinen Personalen. Und er wird quasi hineingeworfen in dieses Leben, mit allem drum und dran. In Geheimnisse, in Schweigen, in Verschweigen. Interessanterweise gibt es diese eine Person im Auto, über die wir jetzt auch noch sprechen können, die da zurückgeblieben ist. Es ist eine Frau, ist die Frau des sogenannten Vaters, Großvaters eigentlich, die verstummt ist. Also auch da geht es um Tabubrüche, um Geheimnisse, um nicht miteinander reden. All das wird im Grunde genommen verhandelt, aber eben nicht.
Ja, man fragt sich, warum ist die überhaupt in diesem Auto und setzt sich
da. Es ist egal.
Das ist höchst merkwürdig, ganz genau. Ja. Es gibt eine wunderbare Szene, die würde ich gerne ansprechen. Und zwar mit dabei ist auch noch ein junges Mädchen namens Gudrun. Und das ist insofern recht mysteriös, weil der Roman beginnt mit einer Szene, dass der junge Holstein eine Figur sich ausdenkt. Und die heißt auch Gudrun. Er spricht quasi mit einem ausgedachten, fiktiven Gegenüber. Und plötzlich ist Gudrun Realita da in der Szene. Und die beiden, während dann da das Kind geboren wird, die kommen zueinander. Und ja, was tun sie? Sie vergleichen ihre Armlänge. Und das ist ihre Methode, ein bisschen näher zu kommen. Und da merkt man, man liest Weltliteratur. Also man hat das Gefühl sofort, weil das Gespräch kam ja auf den Nobelpreis, man ist hier plötzlich auf einem ganz anderen Niveau. Ist Ihnen das auch so ergangen?
Darf ich ganz kurz nur, bevor Sie antworten, weil das ist so schön an dieser Szene, dann kommt, sie lasen einander in den Augen, was sie nicht zu tun wagten. Jedenfalls dachte Holstein das.
Dem Rotmann hätte man ja Kitsch in so einer Szene vorgeworfen. Scherz beiseite. Also.
Ich glaube, der letzte Satz war entscheidend, also weil jedenfalls dachte Holstein das. Das ist so fantastisch, wie Taja Ivesos das macht. Also so komplexe Beziehungen zwischen Menschen darzustellen und dann halt auch diesen Jungen, der so allmählich oder eben beschleunigt in dieser Nacht erwachsen wird, der natürlich von dieser Gudrun vollkommen fasziniert ist, die noch dazu vorher seine erträumte Gudrun war. Das habe ich so fast noch nirgends gelesen, würde ich auch sagen. Und da geht es mir ganz ähnlich wie Christoph Schröder, wenn ich so überlege, welches Buch hat mich so in den letzten Jahren wirklich so umgehauen, dann komme ich immer wieder auf die Taja Ivesos Bücher, die wir hier gelesen und besprochen haben. Ich glaube, was wir jetzt bisher noch nicht angesprochen haben, ist dieses Haus oder diese einzelnen Räume. Das gibt nämlich eben im Zuge dieser Schwangerschaft, also die eben die Frau, die entbinden muss und im Zuge dieser seltsamen älteren Frau, die draußen bleibt, aber dann doch eben ins Haus getragen wird, gibt es so ein Übernachtungsproblem. Also wer schläft wo, welche Zimmer werden an wen vergeben und dann regeln das diese beiden jungen Geschwister eigentlich ganz wunderbar. Es ist aber so, dass dieser Holstein so aufgeregt ist und dann immer gucken möchte, was passiert jetzt in diesem Zimmer, was passiert in jenem Zimmer, war ich schon bei dem? Und wir haben ja auch die Leseszene gerade mitbekommen, da kommt er eben zum ersten Mal in das Zimmer dieser Grete, dieser jungen Mutter und ist so hingerissen. Und es gibt so einen ständigen Wechsel zwischen diesen Zimmern und es hat fast für mich auch so, da wäre ich jetzt interessiert, ob Sie das auch so empfunden haben, das hat so eine ganz zarte Slapstick-Komik auch, also weil so zwischen den Räumen dauernd gewechselt wird und es wird dann nochmal getoppt dadurch, dass draußen dieses eigentlich kaputte Auto steht und der verwirrte ältere Mann, der eben auch, Sie haben das so schön gesagt, so beschädigt ist, versucht dieses Auto wieder zum Laufen zu bringen, plötzlich rattert dieses Auto so führerlos auf das Haus zu. Und man denkt sich so, oh Gott, was passiert jetzt? Und das sind alles so wunderbare Bilder eigentlich für so beschädigte Individuen, die versuchen, wieder Halt im Leben zu finden. Also sowohl mit diesen Räumen in den Häusern als auch mit dem Auto, das versucht wird, eben wieder in Gang zu bringen. Und das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt an dem Buch.
Interessanterweise gibt es manchmal Bücher auf der SWR-Bestenliste, die auf merkwürdige Art und Weise miteinander kommunizieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen werden, denn auch in diesem Roman, und die können sich ja nicht gekannt haben und das sind wirklich ganz unterschiedliche Welten, aber auch in diesem Roman gibt es Kriegserfahrungen, die aufbrechen, und zwar bei Karl, das ist ja ganz offensichtlich der beschädigte Vater des Neugeborenen, und da habe ich mich schon gefragt, was verbindet diese beiden Bücher? Also auf der einen Seite Vesos und auf der anderen Seite Honeck. Herr Schröder, sehen Sie auch diese Verbindungslinien?
Ja, ich sehe diese Verbindungslinie vor allem auch in der Atmosphäre, aber auch in diesem Rückgriff auf den Krieg und diese Kriegserfahrung. Sie ist, es sei denn, ich habe das überlesen, ich glaube, es gibt nur einen einzigen Satz überhaupt zu diesem Karl. Also Karl ist ja der Aggressor sozusagen. Der hat sich nicht im Griff, der ist sehr launisch, der herrscht auch dann Horst den mal an. Dann ist er wieder sehr freundlich und sagt, komm Junge, ich zeig dir was und ich erkläre dir was und so. Und es gibt dann nur einmal einen Satz, dass jemand sagt, es ist der Krieg, er war im Krieg. Jetzt kann man sagen, das Buch ist 1953, 1954 erschienen, also kommt wahrscheinlich nur der Zweite Weltkrieg in Frage, in dem er gedient hat. Und das ist natürlich eine Parallele zu Honeck, wo es auch diese Rückbindungen gibt an bestimmte Verhaltensweisen, die ganz dezent eben an eine Realität angebunden sind, die diesen Roman oder die beide Bücher, finde ich, dann auch sehr erdet und die zum anderen auch Verhaltensweisen erklären, aber ohne jetzt so vulgärpsychologisch zu werden, sondern eben innerhalb der Logik der Erzählung selbst. Also diese Parallele ist, glaube ich, ganz sicher da und ich finde, sie ist in beiden Büchern, ist dieser Subtext sehr, sehr dezent und sehr plausibel ausgelegt.
Also, der Roman Frühlingsnacht von Tarjei Vesos, in deutscher Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Gugolz Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.